Willkommen beim Zahlensender, schon wieder. Wir besprechen heute Folge 3 und sind wieder in unserer alten Konstellation da. Die Dani, der Mario, der Phil und ich, der Tim. Aber wir haben noch Verstärkung bekommen vom Jan. Hallo Jan.
Hallo.
Ja, Jan kennt die Serie auch noch nicht. Und deswegen ist es spannend zu wissen, was denn so deine Meinung und deine Lieblingscharaktere sind. Ich habe vernommen, dass du die ersten beiden Folgen auch angeguckt hast und wolltest da noch was zu sagen. Ist das so?
Angeguckt habe ich mir auf jeden Fall. Dann habe ich mir euren Podcast angehört danach. Das waren Seeigel, die die Koreaner verteilt haben.
Ah, okay.
Oh, okay.
Und ich weiß gar nicht, was mir sonst noch aufgefallen ist. Aber nur eine Sache, die mir aufgefallen war, war, dass die alle ja ziemlich gezeichnet sind von dem Absturz, verletzungsmäßig. Und mir ist die ganze Zeit bei dem Lock, heißt der, glaube ich, der ältere Herr mit der Glatze, aufgefallen, dass seine Narbe ein bisschen so aussieht, als müsste sie da sein. Als hätte der Produzent, der Regisseur, wer auch immer gesagt, du Junge, du siehst besser aus, wenn du so eine Narbe quer übers Auge hast.
Ja, aber stimmt, die steht ihm, oder?
Wie Scar oder so im König der Löwen.
Ja, genau.
Also eine Charakternarbe. Dann habe ich im Umkehrschluss gedacht, bei Jack, diese zwei Streifen links und rechts, das hat so ein bisschen was vom Quarterback.
Boah, ey, du bist genau richtig für die Serie. Jeden Scheiß irgendwas reininterpretieren, das ist gut.
Aber mehr ist mir auch nicht aufgefallen.
Okay, dann fangen wir doch jetzt an mit der Folge 3. Die Folge heißt Tabula Rasa und hatte übrigens die schlechteste Quote in der gesamten ersten Staffel mit nur 16,6 Millionen Zuschauern. Die Folge bezieht sich auf die Tage 2 bis 4 auf der Insel. Dani, dann erzähl uns doch bitte mal, worum es in der Folge geht.
Ja, also die Folge beginnt mit einer Einstellung auf der Insel. Und zwar sehen wir Jack, der bemüht ist, dem Verletzten zu helfen, dem er in der letzten Folge, glaube ich, das Schrapnell aus der Seite gezogen hat. Und wir wissen ja schon aus der letzten Folge, dass Handschellen gefunden worden sind, dass der Mann wahrscheinlich ein Air Marshal ist, der eine Gefangene zurückgebracht hat. Und ich glaube, wir wussten auch schon, dass Kate es war. Aber wir als Zuschauer wussten es, also die beteiligten Figuren auf der Insel wussten es nicht.
Sorry, kurz. Weiß eigentlich jemand, was ein Marshal ist? Ich weiß das nicht so richtig.
Na, die treiben Leute auf, die irgendwas angestellt haben, aber nicht in Gefangenschaft sind, oder? Und wenn die Leute wichtig genug sind, dann schickt man denen einen Marshal hinterher, der sie sucht, glaube ich.
Ich glaube schon.
Also so bundespolizeimäßig, oder?
Ja, wobei ich bin bei der Figur nicht sicher, ob der nicht eventuell auch eher so eine Art Kopfgeldjäger ist.
Nee, der hat ja eine Marke.
Der hatte eine Marke, genau. Sawyer hat die dem Jagd.
Ja, stimmt.
Lizenzierter Kopfgeldjäger.
Genau, ein staatlicher Kopfgeldjäger sozusagen.
Okay, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, mach nichts, war gut. Ja, und er versucht halt irgendwie dem weiter zu helfen und säubert die Wunde. Und währenddessen versucht der Mann, ihm was zu sagen und weist ihn eben auf sein Jackett hin, dass da was in der Tasche ist. Und Jack zieht dann eben die Fahndungsfotos von Kate aus dem Jackett. Und in dem Moment weiß er eben, dass Kate diejenige ist, die also als Gefangene auf diesem Flug offensichtlich zurück in die USA gebracht werden sollte. Dann haben wir einen Szenenwechsel und wir sehen die Gruppe, die noch im Dschungel unterwegs war. Die sind in der letzten Folge ja losgegangen, um in höhere Gefilde zu kommen, um ein besseres Signal zu bekommen und haben dabei dieses Notsignal der Französin aufgefangen. Mhm. Und die entscheiden dann eben ein Lager aufzuschlagen, wobei Said und Sawyer wieder so ein kleines bisschen aneinander geraten und machen sich nochmal klar, dass man sie höchstwahrscheinlich nicht finden wird, weil das Flugzeug ja auch vom Kurs abgewichen ist, während der Funk unterbrochen war. Und beschließen gemeinsam, dass sie der Gruppe nichts von diesem Notruf der Französin erzählen, der ja schon seit 16 Jahren gesendet wird, weil Said sagt, ja, das Schlimmste, was wir jetzt machen können, ist, dass wir ihnen die Hoffnung nehmen.
Und der übrigens mehr oder minder richtig übersetzt wurde von der Blonden, von der Shen.
Du kannst Französisch?
Oui.
Ah.
Ausgezeichnet.
Okay. Hast du auch ein Jahr in Paris gesoffen, oder?
Ich habe ein halbes Jahr in Paris studiert, also wirklich gearbeitet. Okay. Aber auch getrunken, ein wenig.
Mir ist noch was zu Sawyer aufgefallen in der Szene. Der hat jetzt die Haare ziemlich lang, im Gegensatz zur ersten Episode. Da habe ich den überhaupt nicht erkannt, weil der hat nämlich jetzt die Haare so, wie er die eigentlich den Rest der Serie hat. Und in der ersten Episode, ich glaube auch nur im ersten Teil der ersten Episode, da hatte er die sehr kurz.
Ist mir ganz. Und die sind jetzt spontan gewachsen, oder?
Genau. Was? Okay. Liegt wohl daran, dass das ein paar Monate später gedreht wurde.
Möglich. Ja. Okay. Dann sind wir wieder am Strand, also bei dem Wrack.
Ich glaube, wird da nicht Nacht erst und die Boone schleicht sich an wen noch an? Ich glaube, an Sawyer heran und nimmt seine Waffe oder kommt das erst später?
Ja, an beide halt. Also vom einen.
Ja, er vereint Magazin und Waffe in dem Gedanken, eine Wache zu sein oder sich selber als erste Wache aufzustellen.
Das kommt nach der Szene am Strand.
Das kommt danach erst?
Ja. Ja.
Dann habe ich nichts gesagt.
Also vor dieser Szene, die der Jan jetzt richtig wiedergegeben hat, gibt es eine kleine Szene mit Hurley, der nämlich ebenfalls auf Kates Fahndungsfotos stößt. Also in dem Zelt, in dem der Marshall liegt. Und glaube ich, auch versucht, mit Jack darüber zu sprechen, der ihn da aber abwiegelt. Und in jedem Fall ist Hurley da merkbar erschrocken darüber, dass offensichtlich Kate die Verbrecherin ist. Dann kommt genau diese Szene im Dschungel, wo eben Boone sich ranschleicht an Said und ihm den Clip wegnimmt, also die Munition für die Waffe, weil er Wache steht und der Meinung ist, er hätte bewaffnet sein sollen. Und Said wacht also auf, Sawyer wacht auf, alle wachen auf und dann entbrennt eine kurze Debatte darüber, wer diese geladene Waffe bekommen sollte. Und sie geben sie Kate. Eine gute Wahl, vor dem Hintergrund dessen, was wir wissen, aber die Leute im Dschungel nicht.
Ich weiß nicht, ist das eine gute Wahl, wirklich?
Ja, das war Ironie.
Ja, okay.
Dann kommt die erste Rückblende. Wir sehen Kate, wie sie offensichtlich in einer Scheune liegt und schläft. Der Besitzer dieser Farm, auf der die Scheune offensichtlich steht, kommt rein und fragt sie, was machst du denn in meiner Scheune? Und er nimmt sie halt mit rein und gibt ihr was zu essen, gibt ihr was zu trinken und sie unterhalten sich so ein bisschen. Und es ist klar, dass Kate so ein bisschen, also schon lange zu Fuß unterwegs war und vielleicht auch gar nicht so wirklich weiß, wo sie hin will. Und der bietet ihr eben an, auf der Farm für ihn zu arbeiten, er wird sie bezahlen, sie bekommt eine Unterkunft und dann können sie erstmal weiterschauen. Dann sind wir wieder zurück bei unserer Gruppe am Strand. Und die Leute aus dem Dschungel sind also wieder zurückgekommen und Said organisiert ein paar Gruppen. Eine, die sich, glaube ich, um Wasser kümmern soll. Die andere kümmert sich um Nahrungsmittel. Und die andere soll das ganze technische Zeug zusammensuchen, weil Said versuchen möchte, das Signal zu verstärken und zu lokalisieren, was er natürlich keinem sagt, denn von diesem Signal sollen ja die anderen nichts wissen.
Ja, die sagen halt allgemein, dass der Auftrag gescheitert ist, also dass
sie
nichts reinbekommen haben, was auch lustig ist, dann gibt es ja ein so generelles Aufstöhnen wie, oh nein, hat nicht funktioniert.
Ja.
Nur der Koreaner, der steht da mit in der Gruppe und blickt sich ein bisschen verständnislos um, als hätte er nicht verstanden, warum die anderen jetzt so niedergeschlagen
sind.
Hat er ja auch nicht.
Wenn er genau, hat er nicht.
Wenn er kein Englisch versteht.
Ja.
Genau. Und nähert sich also Jack Kate. Und Kate beichtet aber Jack, dass sie diesen Notruf empfangen haben. Und ihm wird natürlich dann auch klar, was das bedeutet. Und er fragt sie dann noch so ein bisschen aus. Und man hat so das Gefühl, er möchte ihr die Gelegenheit geben, ihm zu sagen, was vorher gewesen ist.
Ja, er wartet,
was er aber nicht macht.
Genau, er wartet darauf, dass sie das zugibt.
Richtig, das macht sie aber nicht. Richtig. Und dann geht Jack eben los, um noch stärkeren Antibiotika zu suchen für den Marshall. Ach, nachdem befragt Kate ihn auch. Also sie will ganz explizit wissen, wie geht's ihm? War er schon wach? Hat er was gesagt? Was hat er gesagt? Genau, dann geht Jack eben auf die Suche und trifft in diesem Flugzeugwrack auf Sawyer, der da offensichtlich so ein bisschen dabei ist, die Leichen zu plündern.
Ja.
Was ich mich genau an dem Punkt gefragt habe, warum kümmern die sich nicht um die Leichen? Die campen da direkt neben dem Flugzeugwrack.
Ja.
Und das war für mich in der Folge total bescheuert, warum die da eben da rumlaufen.
Ja.
Ja, weil es vielleicht einfach was ist, womit sie sich nicht beschäftigen wollen und sie vielleicht doch noch hoffen, dass irgendwie ein Rettungstrupp kommt und sich um diese Leichen kümmert.
Ja.
Ich glaube, so nach 2 oder 3 Tagen fängt es schon an, einen geruchsmäßig zu belästigen.
Vor allem ja, vor allem auf so einer Insel, ja.
Vielleicht rücken sie ja einfach jeden Tag irgendwie 10 Meter weiter weg.
Genau.
Ja, dann haben wir so ein paar kleinere Szenen. Einmal zwischen dem koreanischen Pärchen, die immer auch herzlich wenig zueinander zu sagen haben. Und er sagt ihr, sie soll sich waschen gehen. Und sagt ihr dann in so einem ganz kurzen Moment, bevor sie geht, sie sagt mir der ganzen Zeit nichts. Ja, ich liebe dich. Und sie geht dann eben einfach. Und ja, dann haben wir ein kurzes Gespräch zwischen Charlie und der schwangeren Claire. Und dann eine Begegnung zwischen Hurley und Kate, und zwar in dem Zelt des Marshalls. Und bei dieser Begegnung sieht auch Hurley, dass Kate die Waffe hat. Und ist also total erschrocken und versucht so schnell wie möglich von ihr wegzukommen und möchte sich auch gar nicht mit ihr unterhalten.
Ja.
Aber trotzdem ist es mal wieder eine Szene, die total witzig ist, weil er einfach so unbeholfen ist.
Ich fand das nicht unbeholfen, ich fand das eigentlich ziemlich authentisch. Also wenn du weißt, da war ein Polizist an Bord, der eine offensichtlich Kriminelle zurückgebracht hat, der extra nach Australien ist, um sie zurückzuholen. Und dann läuft die da bewaffnet, frei in der Gegend herum. Also, wenn man nicht weiß, was da passiert ist.
Ja, aber ich schaue mir die Szene jetzt gerade nebenbei nochmal an. Und ich finde es unglaublich lustig.
Er kann es halt nicht so verbergen. Dann sage ich auch,
nein, überhaupt nicht.
Ich muss ein bisschen Wasser holen. Ich muss jetzt Wasser holen.
Genau, ja, an Wasser kommen sie dann auch, denn es beginnt zu regnen und sie ziehen sich alle so ein bisschen in so provisorische Unterstände zurück.
Und hängen irgendwelche Planen auf, um Regenwasser zu sammeln.
Genau, richtig. Und dann kommt die nächste Rückblende. Also wir sind immer noch auf der Farm und Kate steht in so einer Art Speisekammer und man sieht halt, dass sie das Geld, das sie bekommen hat, in der Dose versteckt hat.
Ich habe das erst gar nicht kapiert. Ich dachte, die raubt den aus im ersten Moment.
Dachte ich erst auch, ja.
Er hat ihr ja Arbeit angeboten in der ersten Szene, gell?
Ja, klar, aber ich dachte trotzdem,
ja, und sie hat ihr Gehalt da irgendwo versteckt. Mhm. Dann,
ja. Ich habe halt nicht gedacht, dass das schon 3 Monate später ist. Ich dachte, das wäre so in der 3 Nächte später und die hätte ihn beobachtet, wo er sein Geld versteckt oder so.
Genau.
Ja.
Hattest du eigentlich gesagt, dass das in Australien ist?
Ich glaube schon.
Ja, okay. Weil der Bauer sagt irgendwie, er ist 100 Kilometer entfernt von Melbourne oder so. In der ersten Szene. Ja, okay.
Ja. Genau, und dann kommt halt, ich glaube, der Farmer heißt Ray.
Mag sein.
Und kommt halt rein und spricht sie darauf an und sagt, und ist halt so ein bisschen, hat zwar damit gerechnet, ist aber so ein bisschen enttäuscht, dass sie sich quasi mitten in der Nacht davon stehlen wollte. Denn das wollte sie. Also es ist Nacht, sie hat ihre Sachen gepackt, sie nimmt ihr Geld. Und eigentlich wollte sie unbemerkt gehen. Und im Gespräch wird dann eben auch klar, dass sie schon 3 Monate da war. Und er bietet ihr dann eben an, die Nacht noch zu bleiben. Er würde sie dann am nächsten Tag zum Bahnhof fahren und sagt dann auch noch, ja, jeder hat einen neuen Anfang verdient, glaube ich, habe es auf Englisch gesehen, da sagt er, everyone deserves a fresh start.
Genau, jeder sollte eine zweite Chance bekommen.
Genau.
Vielleicht
ja, auch. Er scheint sie auch ganz gerne zu mögen.
Ja, richtig.
Ja.
Aber er ist ja irgendwie alleine, seit seine Frau gestorben ist. Genau. Entschuldigung, Jan, sprich ruhig
weiter. Ihm selber geht es halt auch schlecht. Also nicht nur, weil seine Frau gestorben ist, sondern auch finanziell.
Ja.
Genau, und er weil er auch nicht mit dem einen Arm, genau, richtig, nicht gut arbeiten kann und so. Ja. Genau, und dann sind wir wieder zurück am Strand. Und Kate sitzt dann quasi, geht also in dieses Zelt und setzt sich dann über diesen Marshall, der plötzlich aufwacht und woher auch immer er diese Kraft hatte, wenn er völlig im Fieber liegt. Also sich hochkatapultiert und sie wirkt und sie quasi umwälzt und versucht, eben, ja, sie anzugreifen und sie eventuell auch umzubringen.
Da war ich ziemlich erschrocken, weil als der plötzlich hochschnellt, obwohl das ja eigentlich klar war, dass das passieren wird.
Ja,
aber ich es fand war eigentlich ja nicht, dass vorbei es dann wieder. Ja, genau, richtig, weil Jack dann nämlich kam und ihn im Grunde genommen dann wieder zurückgedrückt hat. Und Jack aber herrscht sie dann
auch wieder weg. Also dann war die Kraft von ihm ja aber auch schlagartig wieder weg. Dann liegt er ja, genau, wieder da und leidet.
Und leidet, richtig. Und hat kaum noch, genau, ja. Und Jack ist dann also erstmal sauer auf Kate, weil er sie halt fragt, ja, was hast du gemacht? Was soll das? Und dann gibt er ihm halt so ein bisschen Wasser und dann unterhalten sie sich vor dem Zelt. Und Kate versucht halt so ein bisschen, ihn dahin zu führen, dass es eventuell menschlicher wäre, wenn man ihn von seinem Leiden erlösen würde. Weil Jack ihr halt sagt, ja, nein, er wird sterben, es wird ein paar Tage dauern, er wird es merken, es wird schlimm sein. Und dann sagt sie, ja, ob es dann nicht humaner wäre, wenn man das abkürzt. Und dann sagt er ihr, nein, das geht nicht. Er hat ihre Fotos gesehen und in der englischen Version guckt er sie dann an und sagt, I am not a murderer. Also unterstellt ihr quasi selbst, ein Mörder zu sein und sagt eben, dass er dadurch nicht zum Mörder wird, indem er jetzt diesen Marshall umbringt in einer Form von, ja, Sterbehilfe.
Aber wir wissen ja immer noch nicht, was sie überhaupt angestellt hat.
Also nee, das wissen wir
Mörder nicht. Ist.
Genau, richtig. Ja, und dann setzt die nächste Rückblende ein. Das ist wohl der nächste Tag in Australien. Und Ray und Kate sitzen in dem Truck auf dem Weg zum Bahnhof. Hinter den beiden ist ein Auto hier und das fällt Kate irgendwann auf. Und dann wird ihr klar und sie spricht ihn auch darauf an, dass Ray sie im Grunde genommen verraten hat. Weil das sagt Ray ihr dann, es gibt eine Belohnung für sie in Höhe von, ich glaube, 23.000 australische Dollar. Und ja, er sagt ihr halt, dass es ihm leid tut und dass es ihm schwer gefallen ist, aber dass er eben das Geld braucht, um die Farm halten zu können. So, und dann kehren wir schon wieder zurück zum Strand.
Ja, ganz kurz noch, der heißt übrigens wirklich Ray Mulland.
Okay. Ja. Genau, ja, dann sind wir wieder am Strand. Und Carl und Michael, also der Vater, und der, also umgekehrt, Carl ist der Sohn, Michael ist der Vater, unterhalten sich so ein bisschen. Da wird klar, dass Carl so ein bisschen von seinem Vater enttäuscht ist und versucht so ein bisschen eine Freundschaft zu Locke aufzubauen.
Walt heißt der Sohn.
Ach, Walt, wie komme ich denn auf Carl?
Genau, Walt.
Ich habe hier überall Carl stehen. Ja, okay, also Walt.
Schnell wegtippen.
Ja, schnell weggetippt. Also genau, und Walt möchte halt wieder zu Locke und möchte ihm Gesellschaft leisten und Michael versteht das nicht und sagt ihm eigentlich, er soll sich von ihm fernhalten. Es regnet währenddessen noch. Und Walt wirft seinem Vater dann halt vor, ja, du suchst ja noch nicht mal meinen Hund. Und Michael sagt, ja, mache ich doch, sobald der Regen aufhört. In der Sekunde hört der Regen auf und Michael geht los in den Dschungel und beschwert sich so ein bisschen.
Ja, aber das Gesicht ist auch gut, nachdem der Regen dann da drauf aufhört.
Das Gesicht war wirklich schön.
Ja, er murmelt es ja dann auch so vor sich hin, als er da unterwegs ist.
Genau, richtig. Bahnt sich also seinen Weg durch den Dschungel und ruft nach Vincent. Da hört er wieder dieses Brüllen des Monsters, das wir schon kennen. Ich glaube, es ist dieses Brüllen. Also es klang in jedem Fall wieder wie ein großes Tier.
Und er hat Angst und rennt dann zurück.
Rennt weg, genau. Und begegnet dabei der Koreanerin, die gerade dabei ist, sich zu waschen und deswegen halbnackt ist. Also es ist, glaube ich, für beide eine etwas peinliche Situation.
Ja, irgendwie kommt er mit ihr immer in diese peinlichen Situationen. Der war ja in der ersten Folge auch schon, wo er dann
nicht vorgestellt. Richtig, da musste sie dann ihr Hemd zuknöpfen.
Genau.
Ja.
Ja, und reicht ihr dann halt ihr Hemd und sagt, ja, ich habe nichts gesehen, ich habe wirklich nichts gesehen. Und sie sollte aber auch gehen, weil er hat das Monster gehört und sie wäre da nicht sicher. Und dann geht er zum Strand weiter.
Ja.
Ja, dann haben wir wieder eine Einstellung im Lager, wo Charlie sich so ein bisschen mit Locke unterhält, der gerade aus einem Stück Holz eine Pfeife schnitzt. Dann haben Said und Jack, glaube ich, eine kurze Unterhaltung.
Wobei man das jetzt noch nicht wirklich weiß, dass es eine Pfeife ist, oder?
Das doch, das sagt er. Gedacht. Ja, ja, Charlie fragt, was machst du? Und Locke sagt,
okay. Das nimmt Charlie ja auch als Vorlage, um mal wieder zu erzählen, dass er in einer Band war.
Genau.
Genau. Was Locke nicht im geringsten interessiert.
Dann haben wir eine Unterhaltung zwischen Sawyer und Kate. Und zwar bedankt sich Sawyer bei Kate dafür, dass sie die Waffe genommen hat. Und sie ist erst irritiert und weiß nicht, warum er das sagt. Und dann erklärt er ihr, dass es ja wohl offensichtlich ist, dass bald jemand den schreienden Marshall im Zelt würde erlösen müssen. Und das müsse dann ja wohl der tun, der die Waffe hat.
Mhm. Weil der schreit die ganze Zeit und das ganze Lager wird unruhig dadurch, dass diese Sterbenslaute aus dem Zelt kommt.
Richtig.
Ja, weil es halt anstrengend ist, dass er so laut sterben muss.
Ja.
Ja.
Und so langsam.
Und wieder was für Phil. Shannon wünscht sich natürlich auch schon. Ja. Er wird sterben.
Ja, ich wollte es gar nicht ansprechen. Ja.
Ich habe in der Szene gedacht, als sie eben das Lagerfeuer anzündet und er hinter ihr vorbeigeht und dann ragt die Pistole einfach so eigentlich sehr einladend aus ihrer Hose, also dass man die sich einfach hätte nehmen können. Aber ich gedacht, warum macht das nicht? Und danach hat er sich dann bedankt. Also habe ich dann gedacht, ach so, deswegen hat er das nicht
gemacht. Deswegen.
Mhm. Hätte sie sich halt einfach wieder greifen können.
Ja, richtig, tut es aber nicht.
War so, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass Sawyer einfach nett war und kein Arsch, oder?
Ich finde, er war ein Arsch. Also er war, das war nicht nett. Das war mehr so nach dem Motto, ja, vielen Dank, du hast mir die unangenehme Aufgabe abgenommen. Viel Spaß.
Ja, aber er hat ja in einem freundlichen Ton mit ihr gesprochen.
Das ist so freundlich.
Und ich weiß nicht, ob er das schon mal mit jemandem gemacht hat bisher.
Ich fand das jetzt eigentlich auch nicht so freundlich. Das war eher wieder so.
Ja, aber er hat sie nicht beleidigt, er hat sie nicht angeschrien, er hat keinen gemeinen Spitznamen benutzt.
Nein, er hat ihr nur eröffnet, dass sie wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit einen sterbenden Mann wird erschießen müssen. Also ich weiß nicht, ob das nicht den Rest vielleicht sogar noch toppt.
Weil sie ja die ist mit der Waffe. Ja. Und er hätte die ja eigentlich lieber. Ja, keine Ahnung. Ja.
Na gut.
Ja, genau. Dann sind sie wieder im Zelt. Also die Szene wechselt ins Zelt des Verletzten. Und der Marshall warnt halt Jack sehr, sehr eindringlich vor Kate und sagt, egal was sie sagt, glaub ihr nichts. Egal was sie dich fühlen macht, glaub ihr auf gar keinen Fall etwas. Und dann kommt eine Rückblendenszene, die ich persönlich ganz schön unglaubwürdig fand und völlig unplausibel, weil dieser Marshall auf der Straße in seinem Auto hinter dem Truck von Ray und Kate herfährt und versucht, sie zu überholen, um ihnen den Weg abzuschneiden. Mir ist in der Situation nicht ganz klar, warum Ray nicht ohnehin schon angehalten hat, um Kate zu übergeben.
Das stimmt.
Ja, sieht ja so verfolgen. Aus, als würde er mit sich selber ringen, ob es ihm jetzt doch nicht noch leid tut.
Ich weiß es nicht. Also das kam bei mir nicht rüber.
Ich hatte eigentlich von der anderen Seite her gedacht, dass der Marshall eigentlich nur neben die fährt, um so ein bisschen zu prahlen. Also ich glaube, dachte gar nicht, dass er die jetzt, dass er die jetzt gar nicht anhalten wollte. Er wusste schon, dass er irgendwann anhält, der andere, oder dass sie sich vielleicht ausgemacht haben, in irgendeinem Ort sich zu treffen. Und er wollte.
Ja gut, aber er wollte sie ja mehrfach überholen. Also er hat ja versucht.
Er ist ja nur nebendran gefahren, oder? Und hat ein bisschen hat sie so mit der Hand abgeschossen und so.
Ja.
Ja, aber das erste Mal musste er ja wieder zurück, weil ihnen ein Auto entgegenkam. Und dann ist er wieder nebendran gefahren. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er eigentlich überholen wollte.
Wobei aber als das Auto entgegenkam, der Pickup auf der rechten als auf der australisch falschen Seite gefahren ist.
Ja, das ist sehr komisch. Ja, da war ich dann auch kurz verwirrt, ob ich
nicht
aufgepasst habe.
Das war bestimmt auf Hawaii gedreht.
Ja. Ja, okay, also jedenfalls gibt es dann halt dieses zweite Nebenherfahren und Kate greift dann Ray ins Lenkrad und versucht den Marshall abzudrängen, erreicht aber das Gegenteil. Und zwar kommt Ray's Truck von der Fahrbahn ab und überschlägt sich dann mehrfach. Und und Kate klettert dann eben aus dem Auto und zieht Ray mit und versucht ihn eben irgendwie in Sicherheit zu bringen und mit sich zu ziehen. Und erreicht eine andere Straße und denkt schon, sie hat es geschafft. Da kommt aus dem Bildschirmrand eine Pistole und der Marshall steht da und hat sie im Grunde genommen geschnappt.
Fand ich so makaber, als sie den Ray an den Arm
durch dann den Arm
und auf einmal den einen Arm in der Hand hat.
Ja.
Und ich hatte gelesen, diese Szene sollte auch eigentlich am Anfang kommen. Und erst danach sollte die Vorgeschichte der Rückblende kommen, sodass man am Anfang denkt, sie hätte ihn da irgendwie umgebracht oder so.
Ah, okay.
Hätte ich besser gefunden, glaube ich.
Ja, ich weiß auch nicht, wieso sie das anders gemacht haben.
Ja.
Weil dann hätte man irgendwie am Anfang gedacht, sie hätte ihn auf dem Gewissen und dann hätte man hinterher erst gesehen, dass sie ihn eigentlich rettet. Und der Marshall sagt ja dann auch so ganz vertraut zu ihr, so gar nicht so wie eben zu Jack mit hüte dich vor ihr, so ganz vertraut sagt er jetzt zu ihr, tja, hättest du den mal liegen lassen, dann wärst du entkommen. Also er findet die jetzt gar nicht so böse, glaube ich.
Der Szene nach der nächsten Rückblende.
Ach so, okay.
Das war auch so eine Sache, da habe ich drei ganz große Fragezeichen hintergeschrieben. Also wir sind dann wieder in dem Zelt und der Marshall hat darauf bestanden, dass er alleine mit Kate sprechen kann. Und Jack geht aus dem Zelt und Kate kommt eben. Und wir wissen aus der zweiten Folge, glaube ich, dass Kate, bevor das Flugzeug abgestürzt ist, den Marshall um einen Gefallen bitten wollte.
Ja.
Und dann ist eben dieser Absturz gewesen und deswegen konnte sie nicht mehr sagen, was sie wollte. Und das möchte er jetzt von ihr wissen. Und in der Rückblende wird dann eben nochmal gezeigt, wie sie sagt, ich möchte sie um einen Gefallen bitten. Und dann erklärt sie ihm das im Zelt. Eigentlich wollte sie ihn darum bitten, dass er sicherstellt, dass Ray diese 23.000 bekommt.
Ja.
Und dann kommt diese Einstellung wieder am Straßenrand in Australien, wo der Marshall ihr dann eben sagt, ja, wenn du ihn nicht gerettet hättest, dann hättest du auch entkommen können. Und das fand ich ganz schön bescheuert, weil sie hat den Unfall erst verursacht. Also ich fand sie da jetzt nicht irgendwie heldenhaft oder ähnlich, sondern einfach nur saudumm.
Ja, aber sie hätte ihn ja trotzdem im Auto lassen können und einfach wegrennen. Hätte sie ja tun können.
Ja, hätte man machen können.
Ich mag sie doch noch Kate nicht. Also ich mag sie auch nicht, aber trotzdem.
Ja,
so viel muss man ihr ja zugestehen.
Das ist auch sehr interessant. Ich habe, die erste Folge auf Deutsch gesehen und die zweite dann auf Englisch. Und die deutsche Stimme von ihr ist viel sympathischer als die englische, also als ihre eigentliche Stimme.
Ja, okay.
Also, mir ging das so.
Okay.
Kann sein, ich habe die deutsche nicht im Kopf. Ich schaue sie auch auf Englisch.
Ja, okay. Dann sind wir wieder zurück im Zelt. Und der Mann fragt eben Kate, ob er sterben wird. Und sie sagt ja. Und dann fragt er sie, ob sie es tun wird. Also auf Englisch sagt er dann zu ihr, will you do it? Also bringst du mich dann im Endeffekt um? Und dann sehen wir, wie draußen, also Jack auf dieses Zelt zugeht und da steht Hurley und Hurley fragt ihn, ja, wo ist Kate? Und dann sagt Jack, im Zelt. Und dann guckt Hurley Jack ganz entsetzt an und sagt, warum lässt du sie alleine? Und Jack sagt, ja, was soll sie schon machen? Und Hurley eröffnet ihm dann eben, dass Kate diese Waffe hat. Und dann eilen die also beide in Richtung Zelt. Und in dem Moment kommt Kate aber schon heraus. Und dann sind sie erstmal ganz erleichtert.
Ja.
Und eine Sekunde später fällt aber im Zelt ein Schuss. Sawyer, wie auch immer er da reingekommen ist, kommt aus dem Zelt. Und es wird klar, dass er eben auf den Marshall geschossen hat, um ihn zu erlösen. Und da sagt dann halt auch Jack, ja, ich habe getan, was du nicht tun konntest. Und,
ich dachte zuerst, dass der Marshall sich selber erschossen
hat. Das dachte ich auch zuerst.
Dass Kate ihm die Waffe gegeben hat, ja. Damit er sie erschießen kann.
Ja, und dann finden wir aber heraus, dass Sawyer überhaupt gar kein solcher professioneller Bad Boy ist. Denn der Marshall fängt wieder an zu röcheln und der gute Sawyer hat nur die Lunge punktiert und hat es nicht geschafft, ihn ins Herz zu schießen.
Sawyer wird dann ziemlich blass.
Ja, richtig.
Zu Recht.
Versucht sich auch eine Zigarette anzustecken, was nicht klappt.
Komischerweise geht das Feuerzeug an, aber ich glaube, laut Drehbuch sollte es
nicht angehen.
Ja, finde ich auch, dass es so aussieht.
Ja. Da muss ich mal eins noch sagen, warum der Hurley dem Jack nichts von der Pistole erzählt hat. Weil der wusste schon...
Ja, sondern erst jetzt, meinst du?
In der Nacht erst, ja. Sondern viele Stunden später erst. Dass er jetzt ruhig vorher sagen können. Vielleicht hat er Angst vor der Kate gehabt. Also. Weiß aber nicht.
Vielleicht hat er ihn auch einfach nicht getroffen, obwohl
er
es jetzt
oder er ist
so
davon ausgegangen, dass er es weiß. Weil Jack ist ja der eh immer alles weiß und alles im Griff hat.
Ja, oder Hurley ist schon ein kleiner Schießer, der sich lieber aus den Problemen raushalten möchte.
Ja gut, bis es halt akut wird, ne? Also so, wo er, dem Moment, wo er das Gefühl hatte, da ist jemand in Gefahr, konnte er dann schon den Mund aufmachen.
Stimmt, ja, da war es relativ zu spät am Ende.
Ja, das stimmt. Das war. Wäre theoretisch, hätte zu spät sein können. Ja.
Okay, aber da jetzt müsst ihr zugestehen, dass Sawyer da ein bisschen wie ein normaler Mensch wirkt, oder? Schon. Dass es ihn ganz schön mitnimmt, was er dafür Scheiße gebaut hat.
Ja, klar, definitiv. Ja. Ja. Das ist auch, finde ich, so der Punkt, in dem man merkt, dass Sawyer eigentlich bis zu dem Punkt zumindest, vielleicht ändert sich das noch, aber eventuell noch nie in so einer extremen Situation gewesen ist und aber so tut, als könne er damit umgehen. Und
dass er diesen Absturz jetzt auch dazu genutzt hat, um irgendein neues Bild von sich selber zu schaffen.
Ja, vielleicht. Ich glaube schon.
Das würde ja wieder zu dem Titel passen, Tabula Rasa.
Richtig, ja.
Zu dem Titel, das irgendwas eigentlich?
Ja, das bedeutet was.
Ich habe das nur so als Durcheinander blablabla also, im Kopf.
Tabula Rasa heißt ja leere Tafel, glaube ich, auf genau. Latein. Und das ist ein philosophisches Konzept, das aus dem 17. Jahrhundert stammt und das eben irgendwie davon ausgeht, dass jeder Mensch erstmal als unbeschriebenes Blatt geboren ist und eben ja, geformt wird durch seine Umgebung oder ja, durch seine Eindrücke. Und das passt ja zudem auch, dass sie laufend hier in der Folge sagen, jeder sollte eine zweite Chance bekommen.
Genau.
Ja, da bin ich ja mal froh, dass mein Lateinlehrer, der auch mein Ethiklehrer war, das hier vermutlich nicht hören wird.
Und der Philosoph, der dieses Konzept entwickelt hat, hieß John Locke.
Genau, und dann haben wir quasi die letzten Minuten, in denen klar wird, dass Locke, als er die Pfeife geschnitzt hat.
Nein, halt, stopp. Hast du schon erzählt, wie es dann weitergeht mit dem Marshall? Oder habe ich da geistig abgeschaltet?
Ah, nee. Haben wir jetzt aufgehört,
aber man sieht doch gar nicht wirklich, was mit ihm passiert, oder?
Ja, doch, ist doch völlig eindeutig, dass der Arzt, der kein Mörder ist...
Jack geht rein und danach ist alles still, richtig?
Er sagt raus hier.
Ja, und ich meine, das sieht man, finde ich, ganz deutlich in seinem Gesicht, dass er ihn jetzt umgebracht hat. Also für mich zumindest war es...
Wissen auf, wie man es nimmt. Entschuldigung, Phil.
Ja, nee, für mich, also war es völlig klar, dass er den jetzt... weiß nicht, erwürgt hat oder wie auch immer umgebracht hat.
Ja,
stimmt. Ja.
Die Schreie hören halt auf, ja.
Ja, und er sieht ein bisschen fertig aus. Also ziemlich fertig.
Ja.
Und er hat auch, glaube ich, gesagt, warum hast du ihn nicht zwischen die Augen geschossen oder so.
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ja, aber sie hatten ja auch keine Kugeln mehr. Also er konnte ja nicht
mehr schießen. Ja, aber wenn du eine Kugel hast, schießt du jemandem lieber in die Brust oder lieber in den Kopf?
Das war auch so ziemlich der Punkt, den ich an der ganzen Sache ziemlich unglaubwürdig fand.
Also, dass man jetzt nicht genau weiß, wo das Herz ist, okay.
Ist ja klar, aber dann schießt man eigentlich in den Kopf, oder? Um sicher zu gehen.
Ja.
Ist aber auch schon schief gegangen.
Ja,
hat ja nicht versucht. Deswegen Leon Profi, hat dreimal geschossen. Aber es geht nicht.
Genau. Wenn man drei Kugeln hat, kann man sich das leisten.
Okay. Das wollte ich nur noch drin haben.
Ja, du hast recht. Das hat dich ausgelassen. Okay, dann also, Locke hat eine Hundepfeife geschnitzt. Und pfeift jetzt den Hund von Walt heran, nämlich den guten Vincent, das ist ein Labrador. Bringt den aber nicht direkt zu Walt, sondern weckt Michael, der neben Walt schläft. Und sagt ihm, dass er den Hund angebunden hat, ein Stückchen weiter weg. Und sagt ihm aber, hier, der Junge hat quasi schon seine Mutter verloren. Ich möchte, dass du die Gelegenheit hast, ihm den Hund zurückzunehmen. Also, dass er glaubt, dass sein Vater den Hund für ihn gefunden und zurückgebracht hätte. Und sie ist da gar nicht so wirklich auf die Lorbeeren aus, sondern überlässt das quasi dem Vater schon, weil er das Gefühl hat, glaube ich, dass es dem Jungen mehr bringt. Und diese Vater-Sohn-Beziehung.
Und das überrascht ja Michael ein bisschen, weil er irgendwie einen anderen Eindruck von Locke hatte. Der sagt ja vorher zu seinem Sohn immer, geh mal von dem alten Kauz da.
Ja, kann man ja auch ein bisschen verstehen, oder? So ein komischer Typ, der da die ganze Zeit rumsitzt und irgendwie am liebsten sich mit einem kleinen Jungen unterhält, weiß man ja nicht.
Ja.
So eine böse Narbe.
Ja, genau.
Wunde erstmal. Aber ich fand das so schlau, einfach eine Hundepfeife zu schnitzen, vor allem die dann auch noch funktioniert. Und sich auf den Kranz zu setzen.
Muss man erst mal so. Ja, aber er sitzt mal wieder so Jedi-mäßig da auch.
aber dazu recht, finde ich.
Ja, stimmt, er zaubert ja einen Hund herbei.
Genau, und ich glaube, dann kommen so ungefähr die letzten 5 Minuten der Folge. Und sie spielen einen Song, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich glaube, er heißt It's All Gonna Wash Away.
Ja,
es wird alles fortgeschwemmt werden. Und das sind im Grunde genommen 5 Minuten, in denen jeder was hat, woran er sich freuen kann.
Und das ist auch so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Song.
Ja,
genau, so
ja, und vor allem habt ihr gesehen, worauf Hurley diesen Song hört? Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, ein Discman.
Ja, Discman, ja.
Das gab es ja mal. Also eigentlich hört er Musik und die ist
da. In der Szene gespielt. Genau. Und ja, unter anderem sprechen Jack und Kate miteinander und Jack sagt dann eben, ich möchte gar nicht wissen, was du getan hast. Das war etwas, worüber ich mich ein kleines bisschen geärgert hat, aber das können wir ja nachher nochmal besprechen. Und sagt dann halt, ja, wir haben jetzt alle neu angefangen. Also da haben wir wieder dieses wiederkehrende Motiv von Neuanfang und das hier ist jetzt alles ganz neu, wir können jetzt alle neu anfangen.
Ja, wir sind ja alle eigentlich gestorben.
Eigentlich gestorben.
2 Tagen oder so.
Genau. Ja. Ja, und Walt bekommt seinen Hund zurück. Dann weiß ich gar nicht, es sind noch ein paar andere Szenen.
Said wirft Sawyer einen Apfel.
Richtig, das war auch eine schöne Szene, ja. Und
und Boone schenkt Shannon die Sonnenbrille.
Ja, die hat eine Büroklammer am Bügel. Das war ganz witzig.
Und Charlie ändert die Beschriftung auf seinen Fingern, was ich nicht ganz verstanden habe. Der hatte da ja bisher immer, der hat ja da so Klebebänder oder so rum und hatte da ja Fate draufstehen, Schicksal.
Jetzt hat er Late draufstehen. Also
was ich nicht so ganz verstehe. Ja. Also es klingt nicht ganz so depressiv wie Fate, aber kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen.
Nee.
Habe ich auch nicht verstanden, was Late bedeuten soll.
Ob ihm einfach nichts Besseres eingefallen ist und er, keine Ahnung, aus Prinzip nur einmal pro Monat einen Buchstaben ändert, ich weiß es.
Mag sein.
Vielleicht, er hatte ja vorher, glaube ich, mit Claire gesprochen.
Ja, hat er ja geholfen, irgendwie hat er ihr Gepäck auf so einen Rollstuhl gehievt und das durch die Gegend getragen.
Ja, vielleicht ist Late einfach eine Mischung aus Love and Fate. Oder das ist völlig daneben.
Ja. Na, für Love würden die Finger
das
ja
könnte
auch
sein.
Richtig, genau.
Vielleicht macht er einen Finger nach dem anderen. So wird aus Late nach.
Vielleicht wirklich, so wie Phil gesagt hat, so jeden Monat nur ein Buchstabe.
Wir werden sehen.
Ja, das war's.
Aber dann kommt.
Nein.
Ja, dann kommt noch
ein Buchstabe. Kommt noch was Wichtiges.
Phil?
Ja, finde ich.
Naja, du hörst ja die ganze Zeit dieses fröhliche Lied und alles ist gut und alle haben sich lieb. Und ganz am Schluss, letzte Szene, es kommt so eine Kamerafahrt um den Kopf von Locke, von hinten oder von der Seite, ich weiß nicht, vorne auf sein Gesicht. Und er sitzt da und guckt echt, ich weiß nicht, entweder böse oder extrem skeptisch. Auf jeden Fall sieht es nicht gut aus.
Oder er guckt einfach nur so, weil er halb in die
Sonne. Nee. Ich finde nicht. Also ich finde, das sieht schon sehr eindeutig.
Ja.
Dann wird die Musik sich, glaube ich, nicht so ändern, wenn er nur in die Sonne guckt. Und ich glaube, er knurrt auch ein bisschen.
Und da kommt auch seine Narbe.
Auf jeden Fall ist das.
Oh ja.
Ja. Auf jeden Fall ist das wieder so ein krasser Gegensatz. Diese freundliche Musik da am Ende und so, alle sind froh mal zum ersten Mal und dann diese typische Lost-Musik als Gegensatz dazu. Schwarz und weiß. Und dann ist fertig. Dann kommt Flup und Lost steht da.
Wo ich komisch finde, wenn warum das die Folge mit der schlechtesten Einschaltquote direkt nach dem Pilotfilm war.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das wundert mich auch, weil man ja an der Folge erstmal nicht sehen kann, oder an der Anzahl der Einschaltquoten kann man ja nicht die Qualität der Folge feststellen.
Vor allem
Qualität
wird ja erst beim Schauen. Die Folge ist.
Genau. Ja.
Vielleicht war nach dem Pilotfilm nicht so klar, dass es weitergeht.
Ja, aber Jan, du hattest, glaube ich, schon im Vorfeld gesagt, dass du die Folge nicht gut fandst.
Oder? Ja, ne, die hat mich nicht wirklich vom Hocker gerissen. Also nach den ersten beiden dachte ich, also nach dem Pilotfilm dachte ich, oh, jetzt muss ich auch gucken, wie es weitergeht. Und dann habe ich die dritte geschaut und dachte, ja. Okay. War jetzt
okay. Doch, ich bin ganz schnell. Ich fand die Folge echt öde. Ich finde, ich mag einfach Kate nicht besonders und ansonsten, da ist auch einfach nicht viel Wichtiges passiert. Also wir haben über Kate wenig erfahren. Ansonsten, ja, da ist einfach nicht viel Wichtiges passiert. Das Einzige, was mir richtig gut gefallen hat, ist diese allerletzte Szene mit Locke, weil da sieht man, da kommt irgendwas.
Genau, irgendwas ist faul mit dem Kerl.
Ja.
Man hat ja jetzt auch gemerkt, dass wir gar nicht oft reingeredet haben.
Ja, ich habe da auch echt nicht irgendwie viel zu sagen zu der Frage. Also das ist
genau,
hat mich nicht bewegt, nicht viel zum Nachdenken gebracht.
Da war nicht viel zu diskutieren. Also, ja.
Ich finde eigentlich gerade deswegen schon, weil ich glaube, diese Folge sollte eben schon zeigen, okay, wir haben jetzt einen Neuanfang. Die Entwicklungen der Figuren sind eigentlich komplett offen. Und ich persönlich fand das sehr unglaubwürdig, vor allem was Kate angeht. Also wie einfach Jack da im Grunde genommen darüber hinweggeht, dass er da vor einer Frau steht, bei der er nicht weiß, was sie möglicherweise für Verbrechen begangen hat.
Naja, aber vielleicht geht es ihm selbst mit sich ja genauso.
Das mag schon sein. Aber ich meine, also ich persönlich rechne damit, wenn wir herausfinden, was Kate gemacht hat, wird es eine Tat gewesen sein, die entweder in Not oder in Rache verübt worden ist. Ich glaube nicht.
Also irgendwas, was man ihr verzeihen kann, meinst du?
Ganz genau.
Das glaube ich auch.
Aber irgendwas, was dem Marshall enorm auf die Eier gegangen ist, weil der hat ja ein paar Mal gesagt, she's dangerous und so weiter und vertraue ihr nicht. Also seiner Meinung nach muss sie ja schon ein ganz schlimmer Finger sein.
Ja, aber ich meine, sie haben immerhin Marshall nach Australien geschickt.
Ja, und deswegen verstehe ich nicht, dass Jack da einfach so drüber hinweggehen kann. Immerhin hat sie, also die Waffe ist jetzt leer, aber sie ist bewaffnet durch die Gegend gelaufen und sie ist in Handschellen in die USA überführt. Also sie wurde nicht überführt, aber sie hätte überführt werden sollen von einem Marshall.
Ja, aber die sind ja jetzt darauf angewiesen. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt die große Auswahl haben. Die Leute, die da sind, sind da und mit denen musst du irgendwie arbeiten.
Ja, aber wenn er in Betracht gezogen hätte, dass sie beispielsweise eine ganz eiskalte Killerin ist, dann hätte er es nicht einfach so rausstreichen können. Und das stört mich, dass er es überhaupt nicht, die Möglichkeit. Also, dass Jack überhaupt nicht in Betracht ziehen kann, dass sie wirklich eine Verbrecherin ist.
So wie er das sagt, glaube ich auch, dass er das eigentlich schon wissen will.
Ja klar, also ich glaube, er würde sich nicht wehren, wenn sie es ihm jetzt erzählt. Aber er zwingt sie ja auch nicht auf.
Ich glaube, der ist sich auch unsicher, was daraus eben entwachsen könnte, wenn er es weiß. Wenn die alle um die Vergangenheit von der Kate gewusst hätten, hätte keiner von denen ihr die Waffe gegeben. Aber auf der Insel wirkt sie eben vertrauenswürdig, nett, redet mit allen.
Zumindest nicht
von allen einstimmig als diejenige Person auserwählt, die Waffe tragen soll.
Ja, stimmt.
Ja. Aber in einem, wie wir ja dann erfahren, eventuell in einem gravierenden Fehlschluss.
Naja, aber sie hat
natürlich, aber
also sie hat ja auch den Marshall zum Beispiel nicht erschossen.
Aber dadurch, dass sie eben nichts über ihren Hintergrund wissen, ist die Wahrnehmung von ihr eine völlig andere für die Leute. Und deswegen ist es, glaube ich, für den Jack auch gar nicht so wichtig zu wissen, was sie getan hat, weil es eben die Wahrnehmung von ihr, die er jetzt hat, extrem ändern könnte.
Nein, ich glaube eher, dass er gar nicht dass er es nicht für möglich hält, dass sie etwas getan haben könnte, was seine Wahrnehmung von ihr ändern könnte. Also ich habe das Gefühl, dass er sie da in der Hinsicht nicht so wirklich ernst nimmt. Also dass er es ihr einfach nicht zutraut.
Ja, ich habe so das Gefühl, er würde es gerne wissen, aber da sie es ihm vorher nicht gesagt hat, ist er jetzt so ein bisschen protzig und sagt, nur jetzt will ich es auch nicht wissen. So kommt mir Jack so
ein bisschen vor. Ich hatte mir so ein Gefühl von Absolution. So.
Nee, also das habe ich auch nicht so empfunden.
Okay.
Na gut. Die Folge ist so langweilig, wie ihr alle gesagt habt. Jetzt haben wir schon länger über die Folge geredet, als die Folge eigentlich gedauert hat. wir können ja jetzt trotzdem mal versuchen, zum ersten Mal eine Bewertung zu machen im Vergleich zu den ersten beiden Folgen. Sagen wir einfach auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 ganz schlecht und 10 ganz gut ist. Mario, fang mal an.
Mit der dritten Episode jetzt mal.
Genau,
okay.
Im Vergleich zu den ersten beiden.
Eine 4, würde ich mal geben. So interessant war die Folge jetzt nicht wirklich. Man hat nicht wirklich viel erfahren von den Charakteren. Hurley hat mir da eigentlich am besten gefallen in der Folge. Und der Locke. Aber sonst war es ziemlich langweilig.
Jan?
Eine 2.
Oh, das ist ja ganz unten. Dani?
Eine 3.
Okay. Und Phil?
Eigentlich auch eine 2, aber es gibt eine 3, weil es waren ein paar gute Momente, gab es in der Folge für mich.
Ja, stimmt.
Okay. Ich würde auch eine 3 geben. Ich fand eigentlich die Rückblende ganz okay. Hätte von der Rückblende eigentlich noch gern mehr gesehen. Ich war auf der Insel, fand ich es relativ unspektakulär diesmal und hätte mich eigentlich gefreut, wenn die Rückblende mehr Informationen noch gebracht hätte.
Mhm.
Okay, dann wieder wie beim letzten Mal. Jeder eine Phrase, die er irgendwie mit dieser Folge in Verbindung bringt oder ein Wort. Und dann fangen wir wieder bei Mario an.
Nackte Koreanerin. Das war eine witzige Szene.
Ja, stimmt. Jan?
Hundeflöte.
Okay. Dani?
Ja, ich wollte eigentlich auch Hundeflöte sagen. Aber jetzt nehme ich die Phrase, die Ray zu Kate sagt. Und zwar sagt er, we all deserve a fresh start.
Okay. Und Phil?
Dinosaurier sind ausgestorben.
Okay, und ich habe Armprothese. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr Kommentare habt und mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf zahlensender.net machen. Ansonsten sage ich auf Wiedersehen und viel Spaß beim weiterhin Lost schauen. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.